taucht unter dem Arc de Triomphe auf und zerstört unser berühmtes Wahrzeichen.
Hier ist Moskau. Das Monstrum Rodan greift Moskau an.
Raumschiff SY-3. Ich rufe SY-3. Fertig machen zum Angriff.
Das sind die Kilaks.
Dazu, oh nein.
Unbekannte Wesen aus dem All greifen die Erde an. Sie kommen von dem Planeten Kilak und sind uns technisch weit überlegen. Sie wollen sich auf der Erde niederlassen und dafür ist ihnen jedes Mittel recht. Sie haben die Monstren unter ihre Kontrolle gebracht und lassen sie durch geheimnisvolle Sendefrequenzen gesteuert gegen die Bewohner der Erde vorgehen. Sie schicken ein eigenes Ungeheuer aus dem All, King Ghidorah, das sich in einen gigantischen Kampf mit den Ungeheuern der Erde stürzt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bizilla, wie ich das hier mal getauft habe, dieses Format im Bahnhofskino. Und mittlerweile gibt es ja die Bahnhofskino Extended Edition in der Form, wie es sie mal gab, allerdings gar nicht mehr. Aber ich würde sagen, wir behalten das trotzdem bei mit dem Bahnhofskino Extended Edition Zilla Podcast, wie auch immer. Wir sind in Episode 5, will heißen Filmen 9 und 10 unserer Reihe angekommen und wir sind immer noch hier mitten in der Knietiefe der Qualitätsware des Godzilla-Kosmos und wir, das sind André Wenzel und ich. Hallo André.
Hallo, und natürlich hast du völlig recht, das wäre ja völliger Wahnsinn, wenn wir eine solch etablierte Brand jetzt umbenennen würden. Von daher, ich stimme dir absolut zu.
Auf dem Papier klingt das, was wir heute besprechen, eigentlich ganz cool. Ich meine, in beiden Fällen ist Ishiro Honda wieder auf dem Regiestuhl. Wir haben Akira Ifukube zumindest für den Score verantwortlich, für Frankenstein und die Monster aus dem All. Und der Original-Special-Effects-Künstler, der die Reihe von Beginn an begleitete, ist auch noch tätig in Frankenstein und die Monster aus dem All. Also ich würde sagen, da wird doch alles glatt gehen, oder? Das sind doch zwei Megafilme vermutlich.
Nun, bei Frankenstein und dem Monster aus dem All könnte man vermutlich jetzt schon spoilern. Ja, das ist eine sehr gute, selbst wenn man da ganz böse rangehen würde, zumindest eine solide Packung. Ja. Der zweite Film allerdings, ich sag's mal folgendermaßen. Also, die Godzilla-Reihe. Ja. Bis Frankenstein und die Monster aus dem All ist, auch wenn vielleicht die beiden Jan Fukuda Inselfilme vielleicht ein bisschen zu sehr den Schalk im Nacken haben, sehr gutierbar, vielleicht ein bisschen austauschbar, wie wir zu Beginn vor dem Gespräch hier schon mal ganz kurz geklärt hatten, aber halt sehr gutierbar. Aber jetzt, du erinnerst dich an Twin Peaks.
Ja, klar.
Twin Peaks war großartig, bis aufgeklärt worden ist, wer Laura Palmer umgebracht hat. Und dann muss diese Reihe, die Serie ein bisschen wieder zu sich selbst finden. Es gab noch nette Einzelmomente, aber im Großen und Ganzen konnte man dann sagen, ja, naja, vielleicht die besten Zeiten hinter, ein guter Einfall. Und jetzt sind wir so ein bisschen bei der Godzilla-Reihe in exakt dieser Phase. Ich will es nicht allzu böse verkaufen, aber so ein bisschen kommt jetzt diese Phase tatsächlich.
Ich meine mich zu erinnern, ich war nicht der allergrößte Fan der Fukuda-Filme, aber zumindest haben sie es mir leichter gemacht, die zu differenzieren vom Rest der Reihe. So von wegen, jetzt haben wir eben die Inselabenteuer und das konnte ich für mich so klar abgrenzen, tonal, inhaltlich, ästhetisch auch vom Rest der Reihe. Und war jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen wieder überrascht, dass wir mit Frankenstein und die Monster aus dem All einen im besten Sinne wieder so Godzilla-Klassiker hier zu sehen bekommen. Also ich meine, auch da gibt es eine Insel, aber es gibt eben keine Gruppe junger Männer in Hawaii-Shirts, die da rumlaufen und lustige Abenteuer erleben.
Aber die gleichen Darsteller.
Stimmt, ja.
Tatsächlich.
Aber wir sind in der Zukunft und wir haben wiederum Außerirdische. Und ganz, ganz viele Monster, ja. Genau, beginnen wir mit Frankenstein und die Monster aus dem All, bevor wir uns Godzilla Attack All Monsters aus dem Jahr 1969 widmen. Zuerst der 1968er Film von, wie bereits gesagt, Ishiro Honda, Drehbuch auch von ihm stammt, an der Seite von Takeshi Kibura, Produktion Tomoyuki Tanaka, wiederum das Ganze natürlich eine Toho-Produktion, wie alle Godzilla-Filme, und Musik Akira Ifukube. Federführend. Und die OFDB-Inhaltsangabe verlautet folgendes. Odessa James schreibt da, in naher Zukunft werden Godzilla und die anderen, also in naher Zukunft ergänzt sich jetzt mal, ist das Jahr 1999, die ferne Zukunft. Ja, das hat ja auch bei Strange Days bereits geklappt. Man kann ihnen auch keinen Vorwurf machen. Also 1968 einen Film 31 Jahre in die Zukunft zu verlegen und zu sagen, ja, da hat doch eh keiner einen Plan, was da genau vor sich geht. Das wird schon passen. Finde ich total okay, ehrlich gesagt.
Aber Sie haben da so ein bisschen den Weltfried vorhergesagt, weil ist ja eine internationale Truppe dort.
Ja, überhaupt ein sehr internationaler Film. Dazu gleich. In naher Zukunft werden Godzilla und die anderen Monster auf einer tropischen Insel gefangen gehalten und von Wissenschaftlern überwacht. Eines Tages wird die Insel von Außerirdischen angegriffen. Sie bringen die Monster unter ihre Kontrolle und greifen mit deren Hilfe die Hauptstädte der Welt an. Die Kilaks, wie sich die Aliens nennen, fordern die Übergabe der Welt, sonst werde die Menschheit aussterben. Ich würde gern was zum Cast sagen, ich glaube aber, ich kann es nicht. Natürlich kann ich jetzt sagen, Akira Kubo spielt mit, Yunta Saki, Yoshiko Kobayashi und so weiter. Aber ich kann die nicht wirklich einordnen. Du sagst, einige Gesichter von denen kennen wir bereits oder zumindest einen davon?
Zwei sind mir eingefallen. Also es gibt einmal die Hauptfigur, also der Hauptastronaut, sage ich jetzt mal. Das war, glaube ich, der gewitzte Reporter gewesen aus Frankensteins Monsterjagen, Godzillas Sohn, der auf die Insel ankommt. Und dann haben wir halt die beiden Ersten, die von den Kilaks Gedanken kontrolliert werden. Einmal die Dame, die kannte ich vorher nicht, wenn sie schon mal aufgetaucht ist. Entschuldigung, dass ich sie nicht erkannt habe. Mhm. Aber der Typ, der Bann, das war der Typ gewesen, der in Frankensteins Monster Jan Godzillas Sohn so ein bisschen den dramatischen Aspekt reingebracht hat und immer so meinte, nein, ich gehe jetzt von der Insel weg und ich erschieße hier alle und dann mache ich das hier kaputt. Und das ist der gewesen. Dann haben wir noch diesen einen Typen, diesen japanischen General, der war irgendwie überall mal dabei gewesen, in unterschiedlichen Rollen, aber ich kann ihn jetzt auch nicht mehr so genau zuordnen. Und vermutlich rennen da noch irgendwelche anderen Leute rum, die mal irgendwo bei Godzilla vorbeigeguckt haben und gewunken. Also es sind Veteranen dabei und vermutlich auch Veteraninnen, beziehungsweise es gibt hier nur eine einzige Frauenhauptrolle. Ja. Wie gerade gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie schon mal irgendwo dabei gewesen ist. Vielleicht auch in einem anderen Toho-Monster-Film. Die haben sich ja untereinander immer so ein bisschen ausgetauscht.
Ja, also ich würde schon sagen, es gibt mehr oder weniger eindeutig drei zu benennende Protagonisten. Das eine ist hier Katsuo, der Militär-Captain, der Oberbefehlshaber, wie auch immer, der coole Militär-Dude. Da gibt es hier diesen Senior-Wissenschaftler Dr. Yoshido, gespielt von Yunta Saki, und dann eben Kyoko, gespielt von Yukiko Kobayashi, die auch, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so eine Art Love-Interest ein bisschen ist für Katsuo. Oder die hatten mal was miteinander. Also die wirken zumindest sehr vertraut.
Ja, ich denke auch.
Und der Rest, ja. Also ich wunderte mich auch hier und da. Vor allem über das Auftauchen dieses britischen Militärs. Andrew Hughes heißt der Schauspieler, Dr. Stevenson. Der steht so in 4-5 Szenen im Hintergrund so rum und sagt dann irgendwas so von wegen, ja, machen Sie das mal. Mhm. Und ich denke mir, warum, was, wie, wer bist du?
Das war, glaube ich, so der letzte Versuch von der Toho hier nochmal so ein bisschen internationales Flair reinzubringen. So, das verkaufst du denn vielleicht besser auf dem Weltmarkt, wenn wir noch ein westliches Gesicht so nach vorne bringen. Weil das finde ich auch ganz also in Anführungszeichen putzig. Mhm. In der Schaltzentrale des Ganzen, da sitzen so ein paar westliche, weibliche Gesichter herum. Aber die machen ja nichts. Die sind echt nur so Staffage da, als wenn man sich so gedacht hatte, okay, wir wollen ja eine internationale Eingreiftruppe haben und vielleicht auch so ein bisschen noch auf dem westlichen Markt noch so zeigen, hey, wir haben euch nicht vergessen. Aber die stehen halt echt einfach nur dort rum und gucken mal erstaunt oder mal ein bisschen erfreut, wenn irgendeiner von den anderen Leuten was sagt, was wie eine Entscheidung klingt. Also der Film ist wirklich komplett in japanische Hand, um es mal ganz klar zu sagen. Dieser sonore britische Herr, ich kenne den nicht. Da ist ja noch nicht mal so, dass man sagen könnte, ach, das ist doch, keine Ahnung, Nigel Hasmond, der zu der Zeit ganz bekannt gewesen ist in der, keine Ahnung, in The Avengers, war der Boss von John Steed oder irgend so ein Kram. Nee, ich kenne den Typen nicht. Also von daher, ich glaube, das war echt nur so gedacht, damit man halt vorgeben kann, ja, wir sind international, aber eigentlich, wir sind hier die Leute, also wir die Japaner, wir sind die Leute, die das Fest in der Hand haben. Ich sage bewusst Japaner, kein Gender notwendig, weil es gibt halt nur eine einzige weibliche Person dort und die ist jetzt auch nicht so wirklich in Entscheidungsfindung. Eigentlich ist sie nur kurz von den Aliens unter Gedankenkontrolle und läuft durch die Gegend.
Ja.
Und danach ist sie dann befreit und macht eigentlich nicht mehr viel.
Das ist richtig. Dafür haben die Außerirdischen eine Königin.
Ja, stimmt. Und lustige Glitzeranzüge.
Stimmt. Ich glaube, wir haben auch hier Dr. Stevenson, so heißt die Figur, der dem Briten mehr Aufmerksamkeit gezollt, als er verdient hätte, aber er sticht eben so extrem heraus, weil er so, er ist ein älterer Herr, sehr groß gewachsen und vermittelt eben einfach nur durch seine Person, natürlich den ganzen Habitus, so eine Autorität und eine Wichtigkeit, die er einfach nicht besitzt für die Handlung. Weil da könnte auch jeder andere stehen oder gar niemand stehen und es würde überhaupt keinen Unterschied machen. Aber er sagt ihm ab und zu, one moment please. Und ich dachte, okay, jetzt kommt irgendwas und dann, naja, da geht die Szene auch ohne sein Mitwirken weiter. Aber gut.
Und in einer Szene sitzen sie dort und trinken Tee.
Ja, sehr schön. Ich muss sagen, ich fand Frankenstein und die Monster aus dem All richtig, richtig, richtig gut. Also es ist bisher einer meiner liebsten Filme der gesamten Reihe. Ich hatte unglaublich viel Spaß daran. Ich mochte echt diese Utopie, diese zukünftige, eines Weltfriedens, einer Weltgesellschaft, die sich versteht, dass es eben Linienverkehr gibt zum Mond, dass da Godzilla, Rodan, Angelis, Mothra und so weiter auf dieser Insel leben. Also ich mochte nicht, dass sie so stark domestiziert sind, aber immerhin, die leben ja in Frieden. Denen scheint es gut zu gehen, die kriegen Futter und alle scheinen sehr, sehr glücklich. Und das Ganze habe in dieser, wie heißt die Serie von diesem Gary Anderson? Thunderbirds-Ästhetik, ne? Marionation. Also diese, es wirkt sehr, diese Modellbau, sie sehen sehr liebevoll aus. Also nicht, dass das die Toho-Special-Effects-Künstler nicht auch alle drauf hatten, aber es erinnert mich eben sehr, sehr an, ja, weil es eben noch in der Zeit entstand, an diese Ästhetik aus dem schon Fernsehen, aus diesem Puppentrick-Szenen. Ich fand das alles ganz, ganz, ganz toll. Wie geht's dir denn?
Ich stimme dir dazu, das Ganze ist in der Mangelung eines besseren Wortes meinerseits jetzt sehr herzig. Also da ist nochmal richtig Arbeit reingesteckt worden in die ganzen Modelle. Das geht sogar in so kleine Details. Wenn da irgendwo ein Modellauto rausfährt, haben sie sich die Mühe gemacht, da so kleine Figuren reinzusetzen. Mit den Farben, die Schutzanzüge von Astronauten haben. Dann fliegt da oben ein kleiner Hubschrauber auch durch die Gegend und solche Sachen. Dann das Raumschiff sieht schick aus und die Insel ist auch sehr schön. Und ach ja, Insel, ganz kurz, das muss ich noch bringen. Das ist keine richtige Insel. Aha. Es ist laut den Simpsons eine Halbinsel.
Ah, okay.
Kam mal ein Gag dort, wo halt Lisa Simpson dazu verurteilt wird. Sie soll auf Monster Island und erst ist sie halt irgendwie so, um Gottes Willen, dann sagt der Richter, ja, der Name ist eine Show. Und dann sind sie halt dort und sie wird gejagt von Godzilla und den ganzen anderen und dann irgendwie, aber er hat doch gemeint, das ist eine Show. Nein, er meinte, Monster Island ist nur eine Halbinsel.
Ich erinnere mich, ja.
Es ist, so viel Zeit muss sein.
Ja, es ist toll, es ist einerseits eben klassisch, weil wir haben die ganzen klassischen Kaiju-Monster eben aus dem Godzilla-Film, aber eben auch aus Filmen außerhalb der Godzilla-Reihe und trotzdem fühlt es sich neu und frisch an, weil sie eben in Sachen Special Effects, finde ich, noch einen drauflegen und deswegen so meine Beziehung davon parallel zu Thunderbirds, weil ich das erste Mal das Gefühl habe, sie versuchen eben Fahrzeuge von Menschen, also Autochens und Hubschrauber und so auch wirklich so tatsächlich ganz liebevoll nachzubilden und die da durch die Kulissen fliegen zu lassen, wohingegen eben vorher die Priorität eindeutig darin bestand, Kulissen zu bauen, die einfach nur zerstört werden mussten. Und man sah gar nichts so vom städtischen Leben irgendwo oder überhaupt vom menschlichen Leben. Und da ist richtig Bewegung drin. Das fand ich sehr, sehr hübsch. Und dann wiederum eben genug Neues, also genug Vertrautes und auf der anderen Seite genug Neues durch das futuristische Setting und eben dieses Konglomerat an Monstern und überhaupt dieses neue Szenario, in dem die alle gefangen sind von Menschen domestiziert auf dieser Insel. Also ich fand das toll, das ging für mich gut zusammen, wobei zu der Frage kommt vielleicht später, ich mich auch am Ende des Films frage, wohin will man jetzt eigentlich noch gehen mit der Reihe? aber toll, ja.
Wenn man jetzt sehr mäkelig wäre, könnte man natürlich sagen, der Film wiederverwertet so ein bisschen Befehl aus dem Dunkel, wenn man ganz ehrlich ist.
Ja, natürlich, klar. Das war der erste Auftritt der Außerirdischen. Aber in der damaligen Jetztzeit, nicht in der Zukunft, André.
Ja, okay. Ja. Die Timeline der Godzilla-Filme, vor allen Dingen derzeit, ist ja auch abenteuerlich im Grunde genommen. So bis im Godzilla und die Urweltraupen kann man das ja vielleicht noch so mit zusammenkniffenden Augen zusammenbringen, aber danach wird es ein bisschen abenteuerlich. Aber gut, das ist jetzt hier die ferne Zukunft. Ja. Wer weiß, was dazwischen passiert ist. Viel Platz für weiteren Quatsch. Also von daher.
Wer hätte das gefallen, dieser kosmopolitische Ansatz? Also dass man da auch wirklich tatsächlich so, also dieser, wie soll ich das nennen, dieser globale Zusammenhalt, die Zusammenarbeit, dass man hier von einem UN-Wissenschaftsrat, der in Tokio stationiert ist, redet. Aber eben auch, dass man zum ersten Mal, glaube ich, fremdländische Metropolen sieht, also Metropolen außerhalb Japans, die zerstört werden. Also der Arc de Triomphe wird niedergemacht, das UN-Gebäude in New York City wird niedergemacht, die, die Basilius-Kathedrale da am Roten Platz in Moskau. Ich fand das schon toll, ehrlich gesagt.
Also natürlich sehr, sehr liebevolle kleine Modelle. Und der Psycho-Godzilla war schon lange vor 1998, 99 in New York gewesen. Und
wer erinnert sich nicht an den großartigen Roland Emmerich-Film? Ja. Stimmt.
Nicht wahr? Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass das vielleicht auch so ein Stück weit so das japanische Selbstbewusstsein zu der Zeit gewesen ist, weil zu dem Zeitpunkt waren die Kriegsleiden, die lagen da, glaube ich, könnte man so sagen, schon weitestgehend hinter denen. Die hatten da zu diesem Zeitpunkt einen unglaublichen wirtschaftlichen Erfolg mittlerweile.
Ja, ja.
Und ich denke mal ganz einfach, vielleicht wollten sie ganz einfach sagen, hey, wir sind auf der Weltbühne, wir kooperieren auch mit den ganzen Leuten, das zeigen wir auch mal gerne in diesem Film. Wir zeigen ganz einfach, wir sind mit der Welt im Reinen. Wir finden alle anderen Länder der Welt auch gut und vielleicht allerdings auch trotzdem ein bisschen nationalistisch eingestellt, weil die Leitung des Ganzen scheint ja unter japanischer Herrschaft so mehr oder minder dazu sein.
Ja, zumindest die wissenschaftliche Elite wird von Japan gestellt. Genauso sieht es
genau,
aus. Ja,
genau.
Ja, ja, ja. Genau, Japan als große Wirtschaftsmacht, also da hört man schon, ja, da merkt man schon, da kann man ein starkes Selbstbewusstsein rauslegen aus den Bildern und der Geschichte. Wobei, ja, ich finde es ehrlich gesagt nicht verkehrt. Stell mir ein bisschen die Frage, was macht der Rest der Welt eigentlich? Aber fairerweise muss man das sagen, ich tue es vielleicht auch nur, weil das hier eben eine japanische Produktion ist und ich mich das wahrscheinlich bei einer amerikanischen Produktion gar nicht fragen würde, weil da gibt es ja auch immer globale Katastrophen und wir fragen uns nie, ja, wie geht eigentlich der Rest der Welt damit um, wenn Bruce Willis da mit seiner Ölbohrer-Crew auf einen Meteoriten fliegt, um, weiß nicht, die Apokalypse abzuwehren. Ja. Also, wir nehmen es einfach als gegeben hin.
Ja, schade, dass Deutschland zu dem Zeitpunkt nicht so bedeutend gewesen ist. Ich hätte ja gerne gesehen, wie er, keine Ahnung, das Palais Schaumburg oder sowas kaputt gemacht hätte. Oder halt den Funkturm. Wobei ich weiß gar nicht, ob der schon gebaut war. Also.
Wie heißt diese ringelwurmähnliche Kreatur, die diese Schwebebahn da kaputt macht? Weißt du das?
Ich glaube, Matra ist das gewesen.
Okay, cool.
Die war in irgendeinem U-Boot-Film dabei gewesen. Ich glaube, U-4000, Taufer des Schreckens, aber gefährliches Halbwissen. Den habe ich, glaube ich, nie gesehen. Das habe ich mal in einem Buch nachgelesen. Ich glaube, die haben es nur deswegen reingenommen, weil das Tierchen gerade irgendwo rumlag und noch halbwegs gut in Schuss gewesen ist. Den Erinnerungen nach sollen vor allen Dingen halt Baragon und hier Varan, die nur ganz kurz mal zu sehen sind, da sollen wohl die Kostüme fast schon auseinandergefallen sein. Ja. Deswegen nur ganz kurz, so, hier sind sie auch, tschüss. Sieht man sie auch nur ganz, ganz kurz. Und in einer Total, wo man alle Monster dann später nochmal sieht, sind die beiden noch nicht dabei. Aber wenn du ganz genau hinguckst, irgendwo im Hintergrund sind sie aufgemalt worden. Als wenn, ach, da sind sie da hinten. Also das ist ganz nett gemacht tatsächlich.
Erstaunlich fand ich jetzt zurückblickend, dass ich den Film als sehr unterhaltsam und leicht wahrnahm, aber jetzt bei nochmaligem Nachdenken darüber dann doch auch merke, es gibt ja doch sehr, sehr viele Tragödien. Also nicht nur ist das Ausmaß der Katastrophen, die wir hier sehen, also die Städte, die zerstört werden, nochmal größer als in den Vorgängerfilmen. Wir haben auch diesen Suizid von Dr. Yoshido, der da aus dem Fenster springt. Und ich meine, sowas auch noch nicht gesehen zu haben in einem anderen Godzilla-Film. Also der hat schon sehr, sehr düstere Momente, ehrlich gesagt.
Und sogar ein bisschen Blut, als der Dame die Ohrringe abgerissen werden und solche Sachen. Oder es gibt sogar einen Kopfschuss, zumindest in der Fassung, die ich gesehen
habe.
Stimmt,
das habe ich mir auch notiert. Ist es das erste Mal, ich möchte nicht sagen, das sind jetzt Gore- oder Splatter-Effekte, aber es ist ein Make-up-Effekt, in dem man eben auch mal ein bisschen Blut fließen sieht bei der OP da. Und ja, ist es das erste Mal in der Godzilla-Reihe, dass wir tatsächlich menschliches Blut sehen in der Form?
Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Vielleicht gab es einen Befehl aus dem Dunkel schon sowas gewesen, weil amerikanischer Darsteller, ich weiß es eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr. Weil wie du auch schon gesagt hast, irgendwann verschwimmen die Filme dann doch so ein bisschen ineinander. Das muss nichts Schlimmes bedeuten, aber in ein paar Jahren könntest du mich dann irgendwie auch fragen, hey, weißt du noch, hier Manila und so, ja, welcher Film?
Aber ich meinte das ganz lieb. Das ist ja auch nicht so, dass es nicht andere langlebige Franchises genauso betrifft. Ich meine, ich bin großer Fan der Bond-Reihe und trotzdem kann es passieren, dass ich eben eine Szene aus Thunderball mal eben in Man lebt nur zweimal reinstecke und in meine Erinnerung. Ich meine, das passiert eben einfach.
Das passiert den Besten von uns.
aber wie gesagt, ich fand das ja alles toll. Ivo Kupes Score ist ja auch eine tolle Variation bisheriger Komposition, aber er hat eben auch neue Sachen auf Lager. Ganz süß fand ich auch diese Fototafeln, als sie hier eben die Fundorte der Monstersender aufdecken in dieser Nachrichtensendung. Und dann haben sie da einfach so Fotos hingelegt vor die Kamera und Pfeile dran gemacht. Sehr, sehr süß. Sehr krude, ehrlich gesagt. Aber ganz liebreizend, fand ich. Alles hat
gemacht. Was ich bei diesem Film echt immer ganz nett finde, manchmal könnte man vielleicht argumentieren, dass die menschlichen Nebenhandlungen vielleicht so ein bisschen auch nur sind, damit man von Monsterkampf A zum Monsterkampf B hinkommen kann.
Ja.
Hier ist so die menschliche Handlung durchaus mal auch wieder etwas einnehmender. Also bei den Inselfilmen war das vielleicht so ein bisschen so, ja gut, okay, sind halt da. Irgendeiner muss ja da sein. Mhm. Aber hier ist das Ganze wieder ein bisschen, hat ein bisschen mehr Tempo und die haben auch wirklich was zu tun. Also es ist diesmal nicht mehr so, dass sie da sind und sagen, oh mein Gott, Godzilla, er kämpft gegen King Ghidorah.
Ja.
Jetzt haben sie gekämpft. Ja, sie sind gerade auf dem Weg zum, keine Ahnung, zum Blablabla-Staudamm. Lass mal dorthin fahren. Ja, ja, sofort. Oh mein Gott, Godzilla kämpft gegen Punkt, Punkt, Punkt. Sondern die sind wirklich, wirklich ein Teil der Handlung. Also sie machen auch was. Das halt, die finden die Sender, die finden heraus, was, wie die Außerirdischen wirklich aussehen, also die Kilaks. Am Ende den großen Endkampf, auch wenn ich dazu gehen muss, hätte ich eine umgekehrte Reihenfolge besser gefunden. Aber den Endkampf machen dann auch die Menschen. Also die haben diesmal wirklich was zu tun. Und das sind dann echte so echte Teufelskerle und Himmelhunde, die auch wirklich was drauf haben. Und ja, die fliegen auf den Mond, die finden da irgendwie ein Versteck von diesen geheimen Sendern und so ein Kram. Nee, das passt diesmal wirklich ganz gut.
Ja, richtig. Ich habe dir auch gegenüber bereits ein, zwei Mal gesagt, dass mir ein bisschen in späteren Filmen, was heißt späteren Filmen, Teil 4, sage ich jetzt mal aufwärts, so ein bisschen immer diese Journalisten, diese Reporterfiguren fehlen, die in den ersten zwei, drei Filmen, glaube ich, sehr präsent waren und die dann plötzlich einfach rausflogen. Insofern, dass sie eben ermitteln und investigativ arbeiten. Und das haben wir hier wieder so ein bisschen. Ich meine, das sind zwar alles Militärs, aber die müssen eben diesem Sendeapparat, diesem Sendernetzwerk da auf die Spur kommen und die dann irgendwie ausschalten. Und also da gibt es tatsächlich eine, ich möchte mal sagen, menschlichen Nebenhandlungsstrang, der wirklich einigermaßen schlüssig ist und, bin da komplett bei dir, auch sinnvoll zur Handlung beiträgt und auch nicht nur langweilt im Sinne von, oh, wann sehen wir denn endlich wieder Monster, sondern ich fand es tatsächlich spannend, jetzt auch zu sehen, wie die da die Sender da aus dem hinter den Ohren da rausschneiden oder, nee, die sind in den Ohrringen von Kyoko?
Ich bin nicht ganz sicher. Genau, oder im Nacken.
Oder im Nacken, alternativ. Von,
was da tatsächlich eine Anspielung ist auf Invaders from Mars, wo das auch so war?
Ja, ja, ja. Ja. aber ja gut, am Ende des Tages sind wir eben hier für die ganz basalen Freude, nämlich Monsterkämpfe zu sehen, und davon hat der Film eben wahnsinnig viel zu bieten. Ich meine, nicht alles ist so wahnsinnig neu, dieser Raketenangriff, dieser Panzerangriff da auf, ist das schon Godzilla? Ja, die Panzer, die ihn da beschießen, das hat mich jetzt wenig überrascht, ist aber nett gemacht. Was ich besonders schön fand, war auch Rodan, der diesen Düsenjet da jagt. Das fand ich auch super. Das eben sehr, sehr viel Schönes. Und ich mochte diese, ich habe jetzt die englischsprachige Fassung leider sehen müssen. Da wirkt der Typ, der das im Fernsehen kommentiert, dieses, wie nennt man das, Brawl, Big Monster Brawl, da am Ende ein bisschen fast wie so ein Sportreporter, der sagt, und Angeles kommt von links und da kommt Godzilla rein und von hinten nähert sich Rodan. Was macht Rodan? Und ich dachte, wow, cool.
Ja, ich habe auch die Fassung gesehen und dachte auch so ein bisschen, wow, ihr habt echt Routine da drin. Also ich wäre da garantiert gerade nicht an dieser Stelle. Also.
Und da ist Spieker. Ich glaube, die heißt so, ja. Die Spinne?
Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass sie eigentlich recht enthusiastisch dafür ist, dass da vielleicht gerade irgendwie die Welt untergehen könnte, dass wenn da irgendwie die Monster sich da gegenseitig bekriegen. Ja, aber mittlerweile ist man halt in Japan gewohnt, ab und zu kommen Monster, machen viel kaputt, bauen doch wieder auf. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Kein Ding.
Jetzt musst du mir ein bisschen weiterhelfen mit der Godzilla-Mythologie. Die Monster sind ja alle mittlerweile alle auf Seiten der Menschen. Nur King Ghidorah ist auf Seiten der Außerirdischen. Ist King Ghidorah eigentlich immer der Baddie in diesen Filmen? Oder gibt es auch Filme?
Ja. Okay. Nee, okay. Der ist immer böse gewesen. Der bleibt auch böse.
Alles klar, okay. Weil ich meine, jetzt rein optisch ist ja nichts an dem oder, also ich sag mal eher, weil er ist ja König Ghidorah und nicht Königin Ghidorah, ist da ja nichts dran, was ihn jetzt so brandmarkt als Bösewicht, so besonders böse guckende Augenpartie oder so, sondern es ist halt ein dreiköpfiger Drache, golden glänzend. Ja. Es wirkt für mich wie ein bisschen ungleicher Kampf, ehrlich gesagt, wenn King Ghidorah da am Ende reinkommt und gegen alle kämpfen muss. Ja.
Ich dachte eher so die ganze Zeit, wie? Also so strategisch sind die Kilaks ja jetzt auch nicht unbedingt so die Besten. Ich meine, das ist, glaube ich, der dritte Auftritt von ihm. Davor ist er von weniger Monstern jedes Mal auseinandergenommen worden. Jetzt sind da alle Monster und da denken echt die außerirdischen Kilaks, wisst ihr was? Wir senden euch unsere größte und härteste Waffe. King Ghido. Oh, schade. Naja, aber bei dem Kampf habe ich auch so gedacht, Minilla ist eigentlich voll das Arschloch. Also Godzillas Sohn.
Was der macht
steht
der
die, Minilla steht die ganze Zeit nur da rum und jubelt herum. Hey, ja, genau. So das Motto, ja, hey, King Ghidorah, mach den Pferd. Ich bin hier, ihr macht das schon. Und dann irgendwann ist King Ghidorah am Boden, er ist besiegt. Und dann kommt er nach vorne und spuckt ihm irgendwie so halt eine von seinen Kringeln um den Hals. Ja. Und dann ist King Ghidorah tot. Und dann stellt sich dieser kleine Pummel da auch noch irgendwie rauf und macht irgendwie so eine Siegerpose. Und sagt, hey, guck, was ich hier gemacht habe. Mhm. Der Typ ist voll das Arschloch, Entschuldigung.
Ich kann mich sowieso nicht an Minilla gewöhnen. Ich weiß, ich werde es noch tun müssen. Also spätestens jetzt mit Blick auf den nächsten Film, über den wir gleich sprechen. Aber ich war, irgendwas fühlt sich das. Das wird dieses Uncanny Valley, wenn man da reinguckt und das durchschreitet. Ich sehe schon, was die wollen. Der ist ja auch irgendwie niedlich mit seinem pummeligen Körper, Michelin-Männchen-Körper und den süßen Glotzaugen und so und dem freundlichen Lächeln. Sieht eben aus wie so ein Teddybär. Aber er passt für mich. Ich weiß nicht, irgendwas ist falsch an ihm. Also alle anderen Kaiju-Monster, die wir sehen, auch wenn sie nicht aus der Godzilla-Reihe stammen, die wirken mehr oder weniger wie aus einem Guss. Und bei ihm habe ich immer das Gefühl, der ist einfach ein Fremdkörper, der ist hier fehl am Platz. Aber ich glaube, das bin einfach nur ich.
Nö, das haben viele gedacht. So beliebt ist der gar nicht gewesen. Also.
Ja, weil er ist ja süß, man will ihm ja auch nichts Böses. Also, aber ja.
Ich jetzt schon nach diesem Film, sorry. Es ist, naja, ganz ehrlich, King Ghidorah liegt am Boden und dann kommt er und tritt nochmal irgendwie nach. Was ist das für ein Verhalten?
So. Dieses Monster, was Ghidorah da aufliest und also aufhebt und mit ihm davonfliegt, wie heißt das?
Agiras? Angilas oder entweder Angilas oder Angiras, je nachdem, was du guckst.
Okay, das ist aber auch ein fieser Move, ehrlich gesagt, ja. Ist der eigentlich dann tot?
Wirkt nee, so. am Ende brüllt er doch, glaube ich, nochmal in die Kamera hinein.
Ah, okay.
Und ich glaube, das ist sein erster Auftritt seit Godzillas Rückkehr, oder? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass er nochmal aufgetaucht ist irgendwo. Nee, Blödsinn, war er. Weil wir viel aus dem Dunkeln, war er da dabei gewesen oder war es Rodan gewesen? Wundervoll.
Ja,
es ist so viel dazu.
Das ist deutlich mehr Wissen, als ich hier mitbringen kann. Ich finde gut, dass die Mensch durch ihren Kommentar, durch diesen begleitenden Kommentar, also wie dieser Nachrichtenreporter, der eher klingt wie ein Sportkommentator, aber eben auch unser Protagonist hier, Katsuo, durch deren Kommentare das alles immer so legitimiert, was da möglicherweise an Logikschwächen drin sein konnte. Er sagt dann einfach so, ich glaube gegen Ende, die Monster erkennen instinktiv ihre Feinde, nun müssen die Kilaks bezahlen. Und ich denke mir, gut, dass du es sagst, weil ich wäre darauf jetzt nicht gekommen. Für mich wirken die alle komplett unkontrollierbar. Aber Katsuo sagt das eben so und ich denke mir, gut, dann wird es wohl auch so sein. Jetzt sitzt du dran, die Kilaks.
Ja, er hat halt unser Vertrauen und wenn er das sagt, wird das schon stimmen.
Ich wollte mal sagen, der Film sieht toll aus. Der ist wirklich toll. Diese Scope-Bilder, diese Farben, es ist echt zum Verlieben tatsächlich.
Ja, ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, ich glaube, das war einerseits ein Jubiläumsfilm der Toho gewesen, keine Ahnung, wie viele Jahre. Und ich zumindest meine ich vernommen zu haben, eigentlich war der Film ja geplant als das große Finale der gesamten Reihe. Mhm. Das ist ja im Grunde genommen Godzilla Endgame, wenn du so willst. Und danach hätte Schluss sein sollen, aber der Film spielte noch anscheinend genug ein, um das noch weiterzuführen.
Ja.
Einige werden vielleicht sagen, schade, aber ich finde das halt, wenn man jetzt wirklich sagen würde, so, ich gucke mal den allerersten Godzilla und den hier, das ist doch ein kompletter Kulturschock, die Entwicklung der Reihe, wenn man sich das mal so anguckt.
Das ist ja schon. Allerdings, ich meine, wir sind hier in einer Zeit, Ende der 60er, als ich glaube, diese ganze Franchisierung und Sequelitis einfach noch nicht so Fuß gefasst hatte anderswo. Ich glaube, außer der Bond-Reihe gab es zum damaligen Zeitpunkt keine wirklich langlebige Filmreihe im Sinne von, die Leute erwarten auch, dass da jedes Jahr ein neuer Streifen rauskommt. Das setzte ja erst dann ein, so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und da begnügte man sich auch zumindest in Hollywood so auf unserer Seite, also in der westlichen Welt, damit dann einfach Sequels so zu gestalten, dass es einfach, dass die meisten Sequels Kopien waren des Originals, dass man einfach sagte, okay, Jaws 2 ist eigentlich wie Jaws, nur ein bisschen weniger gut. Und Ghostbusters ist 2 ist so wie Ghostbusters, nur eben ein bisschen weniger gut und so weiter und so fort. Und nur 48 Stunden, keine Ahnung. Aber hier in dem Fall, ich finde das ehrlich gesagt gut. Ich finde es sehr progressiv für so eine Reihe zu sagen, nö, wir haben ja mal sehr, sehr dystopisch gestartet und nuklearer Holocaust und posttraumatische Belastungsstörungen und alle irgendwie noch so im total traumatisiert von den Wehen des Zweiten Weltkriegs und jetzt sind wir hier gelandet, 15 Jahre später. Ich finde, das ist eine gesunde Entwicklung. Stimmt, also inhaltlich wie für produktionsseitige Aspekte. Ich weiß nicht, schneide ich das raus? Keine Ahnung. Es ergab überhaupt keinen Sinn.
Also zumindest das Thema Atombombe kommt hier gar nicht mehr vor. Ja. Während in anderen Filmen, das ja manchmal noch ganz gerne so nebenher gesagt wird, hier gar nicht mehr. Hier geht es einfach nur darum, eine positive Utopie zu zeigen und halt mit den Monstern Spaß zu haben.
Ich glaube, das Einzige, was auch so an eine Atombombe erinnern könnte, im weitesten Sinne, wäre vielleicht der Atomstrahl, der aus Godzillas Mund da kommt.
Ja.
Dass man sagen könnte, okay, das ist jetzt.
Aber das könnte genauso gut Feuer sein, weiß der Geier. Ja, ist halt Godzilla, der macht das.
Ich hätte ja schon mal gefragt, was genau das ist, aber ich glaube, das klärt ja die Reihe nie definitiv auf.
Na gut. Was zum Finale noch ist.
Ja.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hätte es gerne umgekehrt gehabt, weil King Ghidorah wird besiegt.
Ja.
Und dann kommt noch dieser, ein sogenannter Feuervogel, der eigentlich auch nur ein UFO ist. Und ich dachte dann auch so bei mir, okay, ja, kann man machen. Das wirkt doch schon so ein bisschen wie so ein rangehangener Epilog, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte es viel lieber gehabt, wenn zuerst das dämliche UFO kaputt macht und dann kommt King Ghidorah. Ich hätte es gerne gehabt, dass King Ghidorah so, dass der große Endbattle ist, sage ich jetzt mal. Aber gut, okay. Jetzt ist es halt so.
Ja, ich fand das auch ein bisschen enttäuschend. Vor allem, weil das ja, ich glaube, minutenlang angeteasert wird, was kommt da jetzt? Und dann wird geredet vom Feuerdrachen, der sich der Erde nähert und dann zerstört der auch noch, also der in Anführungszeichen Feuerdrache auf dem Weg zur Monsterinsel, so ein Hochhaus, starke 9-11-Vibes, ehrlich gesagt, bei mir ausgelöst. Das war so ein bisschen unangenehm, das zu sehen, aber egal, ist ja auch schnell wieder vorbei. Und dann stellt sich immer raus, oh, es ist diese okayisch getrickste Untertasse.
Ja.
Aber, na gut, fliegende Untertasse.
Wie wäre es da gewesen, wenn aus diesem Feuerblitz King Ghidorah rausgekommen wäre? Keine Ahnung, mega King Ghidorah oder irgend so ein Kram. Aber King Ghidorah wurde ja fertig gemacht von Minilla.
Ja, Minilla, ja. Aber ja, ich möchte gar nicht zu so einem ernüchterten Fazit kommen, weil ich glaube, in Summe ist der hier wirklich, wirklich toll. Also ich glaube, für mich bisher Top 3 Godzilla-Material tatsächlich. Also Top 3 hieß dann auch Platz 3.
Okay. Und am Ende gibt es ja auch so ein schönes Bild, wie sie alle auf der Insel sind und sogar Godzilla winkt noch kurz und so ein Kram.
Ja, süß, ne?
Ja, alle sind gut drauf.
Du hast recht, es fühlt sich eigentlich schon an wie so ein vorläufiger Abschied von der Reihe und dass dieser ganze Abschluss auch wie so eine Coda. Also das war es jetzt auch und ich bleibe auch dabei, was ich sagte. Mein Gefühl war schon, deswegen war ich auch jetzt wahnsinnig gespannt auf Godzilla Attack All Monsters, wohin man mit der Reihe noch will. Also nicht, dass sie sich inhaltlich jemals darum gekümmert haben, ob das alles chronologisch, logisch, dramaturgisch irgendwie Sinn ergibt. Also die sind ja all over the place und der Film spielt 99. Die hätten jetzt so einfach sagen können, okay, gehen wir einfach 30 Jahre zurück und erzählen die Geschichte weiter mit den Inselabenteuern. Aber mir stellte sich eben die Frage mehr auf der Ebene, naja, jetzt haben die so viel gezeigt, das ist so ein Spektakel hier. Also die haben doch mal alles rausgeholt, was sie haben an Monstern, an Special Effects, einer der tollsten Scores, die Ifukube jemals geschrieben hat. Das kriegt man ja kaum noch besser hin. Ja, und ich sollte recht behalten.
Ja.
Ja. Guckst du gnädiger
also können, auf...
Ja?
Sagen wir noch so, als Fazit kann ich jetzt auch sagen, Frankenstein und die Monster aus dem All. Übrigens, das Frankenstein in diesem Fall, daran kann ich mich ganz dunkel erinnern, irgendwann sagt einer von den Kielers auf irgendeine Frage, Frankenstein, der Mann, der hinter allem steht.
Tatsächlich.
Der hat das Ganze gesteuert. Bitte, okay. Wo war der Mann eigentlich nicht?
Ja.
Man hätte vielleicht der hat seinen Doktor nicht umsonst bekommen.
Ja, stimmt. Vielleicht hätte man einfach diese Figur, die nichts zu tun hat, diesem großgewachsenen britischen Herren einfach Dr. Frankenstein nennen sollen.
In der Synchro, das wäre auch mal gewesen. Ja. Er ist geläutert.
Er war die ganze Zeit unter uns. Ah ja, oder so, ja. Vielleicht, ja.
Ja, aber auf alle Fälle sehr schicker Film, wenn man den Bonbon-Godzilla mag, so nenne ich das Ganze jetzt einfach mal etwas disrespektierlich, dann ist das Magnum Opus. Punkt.
Ja.
Vielleicht noch die Urwaldrauben darüber, aber Das mag Geschmacksfrage sein. Ach ja, Mothra hat diesmal wieder ihre Wurmform. Wie konntest du damit umgehen? War es okay?
Ja.
Ich denke mal irgendwie, dass die Macher sich gedacht haben, wir haben schon so viele Monster herumhampeln, dass wir jetzt doch irgendwie Mottenmotter durch die Gegend steuern. Nee, lass mal. Wir nehmen halt unsere Raupe.
Das stimmt, ja. Wenn du es so sagst, stimmt. Das ist wahrscheinlich einfach die produktionstechnischen Gründe, dass sie gesagt haben, zu viel Aufwand. Wir haben bereits zwei fliegende Monster. Das wird uns alles zu viel.
Genau.
Ja, toll. Nee, wirklich großartig. Und ich habe ja zu Beginn dieser Folge versucht, produktionsseitig Parallelen zu ziehen zwischen der Produktion dieses Films und dem Nachfolger Godzilla Attack All Monsters, aber es bin ich wirklich gelungen. Und jetzt gucke ich auch gerade noch mal so auf Cast and Crew und stelle fest, da gibt es eigentlich nicht viele Gemeinsamkeiten. Ich meine, das produzierende Studio ist immer noch Toho. Der Regisseur heißt wiederum Ishiro Honda. Aber das war's dann auch. Es scheint kaum noch jemand beteiligt daran zu sein, der an den vorherigen Filmen beteiligt war. Und der Film ist auch ein ganz anderer. Möchtest du dich jetzt dazu äußern oder soll ich erstmal die Inhaltsangabe vorlesen?
Lies doch erstmal die Inhaltsangabe vor.
Der Film heißt Attack All Monsters. Das klingt riesengroß, aber in Wirklichkeit erzählt er eine sehr, sehr kleine Geschichte. Und zwar, Cryptkeeper schreibt er bei der UFDB, der kleine Junge Ichiro wird von seinen Mitschülern gehänselt. Genau, seine Eltern sind meistens nicht da und können ihm deswegen nicht helfen. Eine Unterstützung sucht er sich in seinen Träumen, in denen er auf die Monsterinsel reist, auf der Godzilla und sein Sohn Minya leben. Minya selbst hat fast dieselben Probleme, denn er muss sich gegen das Monster Gabara verteidigen oder Gabara. Gemeinsam geben sie sich Hilfestellungen und Ichiro kann davon in seiner eigenen Welt profitieren. So, und wer jetzt genau hingehört hat, der merkt, das klingt ja eher nach Astrid Lindgren oder tschechischer Kinderserie aus den 70er, 80er Jahren als Godzilla.
Und diese Person, die das vielleicht sagt, hat nicht gänzlich Unrecht.
Ja.
Ich glaube, in Japan die Monsterinsel oder Monster des Grauens greifen, dann hat Jörg Puttgart mal geschrieben, dass das Ganze ein ziemlicher Schock ist, wenn man davor den wundervollen Frankenstein und die Monster aus dem All gesehen hat. Auch wie du gerade schon gesagt hast, es ist kaum noch einer dabei, der die Reihe groß gemacht hat. Noch nicht mehr die Schauspieler und Schauspielerinnen sind noch die gleichen. Wie stehe ich zu diesem Film? Ich sag mal so, das war der letzte Film der Showa-Reihe, den ich dann jemals gesehen habe. Aus zwei Gründen. Erstens, der Film, der war damals nicht im Original-Line-Up dabei. Also ähnlich wie hier Ghidorah, The Three-Headed Monster, war das einer der beiden Filme, die damals in der großen Hochzeit von Godzilla, wo der ganze Kram in irgendwelche Nachmittagsvorstellungen gekommen ist, war der wohl nicht dabei gewesen. Und wenn ich jetzt diesen Film sehe, kann ich mir auch denken, warum. Also während die anderen Filme, jetzt will ich nicht unbedingt sagen, oh, das sind grüblerische Meisterwerke von fast Bergmannscher Intensität sind, sondern sind sie durchaus Filme, die auch ein erwachsenes Publikum schauen kann oder auch ein jugendliches Publikum von mir aus. Bei dem Film hier wird es etwas schwer, weil der Film ist definitiv vor allen Dingen auf ein kindliches Publikum, auf ein sehr junges kindliches Publikum wohl zugeschnitten, aber auch da scheitert er meines Erachtens so ein bisschen dran. Ich kann dir deswegen nicht so genau sagen, für wen dieser Film am Ende des Tages wirklich geeignet wäre. Und dazu kommt noch, zu ungefähr einem Drittel ist ja nicht mal wirklich ein Film, sondern eine Clipshow.
Ja, ja. Ich würde ehrlich gesagt sanft widersprechen wollen. Ich finde schon, dass man eindeutig sieht, für wen er geeignet ist. Ich denke einfach für sehr junge Kinder. Also nicht sehr jung im Sinne von 2, aber irgendwo so zwischen 4 und 9, sage ich jetzt mal, mit der Erfahrung, ein Kind in meinem Leben großgezogen zu haben. Ich glaube, mit 10 ist es wahrscheinlich schon wieder zu spät und mit 12 sagt das Kind schon, boah, ey, oh, gib mir mal irgendwie was Frischeres. Aber so, ich glaube, ganz kleine Kinder könnte das ansprechen. Ich möchte im Film auch nicht allzu böse sein. Er langweilt nicht, er ist 70 Minuten lang. Das ist, also er ist in Länge wie auch in Konzept sehr ähnlich den späteren Puppet Master Filmen von Charles Band. Insofern, dass es eigentlich zu überwiegende Teile Clipshow ist und die Filme immer kürzer werden. Und man sich dann irgendwie sagt, ja, okay, war nett, sich an die vorherigen guten Teile erinnert zu haben. Und das Ding ist ja, nach 64 Minuten läuft der Abspann, also war es nicht so schlimm. Und das hat er so auf der Habenseite. Ich finde auch den Hauptdarsteller, den Jungen, ganz nett. Ich meine, der macht seine Sache eben ganz gut. Aber wie gesagt, ich möchte dem Film eigentlich nicht böse sein, aber tatsächlich unverzeihlich ist dieser ganze Clipshow-Aspekt. Also selbst mit Wohlwollen draufgeblickt und mich daran erfreuend, wirklich tolle Monsterkämpfe aus dem vorherigen Film nochmal zu sehen. Ich kenne die ja alle schon. Und das, ja, das ist eben nicht der Verdienst der hier an der Produktion Beteiligten, sondern einfach ja, des Editors. Ja, der hat wahrscheinlich noch am meisten zu tun gehabt, das alles dann nochmal zu verwursten.
Ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal in meinem Leben gesehen. Und er verliert ein bisschen was beim zweiten Mal gucken. Ja. So ehrlich muss ich halt leider sein. Ich sag mal ganz kurz, wie das so gewesen ist. Ich habe den Film geguckt und irgendwann stellte ich fest, der Film geht zwar nur 70 Minuten, aber er könnte langsam schon vorbeigehen. Und deswegen machte ich etwas, was man vielleicht normalerweise nicht tun sollte. Oh, ich habe ihn auf anderthalbfache Geschwindigkeit gestellt. Und dann irgendwann stellte ich fest, ich habe Hunger und ich würde mir jetzt gerne ein Sandwich machen. Was für ein Sandwich will ich denn jetzt machen? Also habe ich den Film pausiert und bin auf einen Kanal gegangen auf YouTube, der Sandwiches of History heißt und habe mir ein Sandwich rausgesucht und habe danach den Film weitergeguckt. Weiterhin auf anderthalbfacher Geschwindigkeit. Ich muss sagen, beim allerersten Mal, also ich will mal auch zu der Habenseite kommen, als ich den Film das erste Mal geguckt habe, der Film hat wirklich interessante Aspekte. Was ich sehr interessant finde, ist tatsächlich, zumindest meine Interpretation, der Film spielt tatsächlich in unserer Welt. Also während die in unserer Realität, die anderen Filme, also die anderen Godzilla-Filme, sind in der Realität, in der All Monsters Attack oder Alternativtitel Godzilla's Revenge spielt, da sind das ganz offenbar als Filme, die die Leute dort sehen. Weil an keiner Stelle wird irgendwie angedeutet, ah ja, Godzilla, Minilla und so weiter und so fort, die sind hier mal aufgetaucht.
Ja.
Irgendwann sagt an irgendeiner Stelle irgendein Mann, ja, wir Erwachsenen, wir beten Götter an, warum sollen Kinder nicht ein Monster anbeten? Sprich, das sind dort Fantasiegestalten.
Absolut.
Die Sachen, die halt dort, die Monster, die existieren nicht in dieser Welt. Das ist halt unsere Welt. Japan, das gerade einen wirtschaftlichen Boom erlebt, und schon die ersten, also auch hier heranreifen normalerweise Godzilla-Filme, selbst in den Großstädten spielen ja meistens irgendwelche Totalen halt von den Häuserschluchten, die die Monster halt kaputt machen. Wenn es mal ins Detail geht, waren es halt meistens irgendwelche schönen ländlichen, idyllischen Gegenden, gern mal irgendwo auf Bergen oder halt auf Inseln. Hier geht es zum ersten Mal wirklich richtig in die Stadt und Autokolonnen, riesengroße Autokolonnen, irgendwelche dämlichen Hinterhöfe, irgendwelche Fabrikgelände.
Ja.
Das Japan, was dort gezeigt wird, ist nicht mehr dieses nette irgendwie, ach ja, meine Güte, unter jedem Blatt ist hier irgendwie ein Waldgeist, sondern ganz einfach, nee. Hier ist halt alles jetzt industrialisiert und das muss halt auch das traditionelle Familienbild abkönnen. Der Vater muss Nachtschicht schieben, die Mutter auch, der Junge ist die meiste Zeit alleine und ist halt bei seinem, ich denke mal, seinem Onkel ist das, soll es wohl irgendwie sein, beziehungsweise vielleicht irgendwie dem Freund der Familie von mir aus, aber der ist die meiste Zeit allein und deswegen bleiben dem halt nur, und er ist der absolute Godzilla-Nerd, das muss man ganz klar sagen. Also das ist der Typ, der heutzutage irgendwo in irgendwelchen Internetforen abhängen würde, wenn du dann halt irgendwie so sagst, ja, hier Ghidorah, der wird Ghidorah ausgesprochen. Entschuldigung. Das ist so diese Art von Fan und deswegen, der wird halt alle Godzilla-Filme gesehen haben und sich da richtig gut auskennen und wenn der sich halt hinlegt, träumt er sich dann halt in dieses Filmuniversum, das er halt geguckt hat. Und in diesem Sinne, wenn man das betrachtet, macht er sogar die Clipshow durchaus Sinn. Also ergibt durchaus Sinn, weil er muss halt auf das zurückgreifen, was er gesehen hat. Und ganz offenbar mag er die beiden Inselfilme von Jan Fukuda am liebsten. Weil die ganzen Szenen, die dort sind, stammen aus diesen beiden Filmen. Was zu einer wirklich interessanten Situation führt, weil an irgendeinem Punkt denkt er an verschiedene Monster und dann, Angiras, Madra, ha, Godzilla, ha, großer Kondor. Und wie? Was? Das ist dieses Wegwerfmonster aus Frankenstein und die Monster aus dem Meer? Okay, gut. Ja. Warum habt ihr nicht Rudern genommen? Aber dann fiel es ihm wie Schuppen aus den Augen. Es gab anscheinend keine, warum auch immer die sich auf diese beiden Filme so beschränkt haben, es gab anscheinend keine Kampfszene mit Rudern. In diesen beiden Filmen gab es ja nicht. Also von daher, gut, okay. Dann halt der große Kondor. Hey, schön, dass er nochmal da ist.
Ich weiß, der Kondor ist nicht toll, aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch beim wiederholten Sehen sehr viel Spaß daran gehabt, wie der weggebrutzelt wird, also im Flug.
Ja, okay, aber es ist halt so im Kontext, wo man, wenn man halt so bedenkt, wen halt die Toe sonst noch irgendwie in der Hinterhand hatte, ist halt schon ein bisschen komisch, wenn sie jetzt sagen, wir nehmen den Kondor wieder. Der war cool.
Ja,
Den mochten die Kinder. So.
Ja, richtig, klar. Das ist, als wenn du eine Superheldenverfilmung siehst und dann du freust dich auf die Schurken aus der ersten Reihe, auf den ja. Joker und den Pinguin. Da kommt eben, hier ist der, weiß ich nicht, wer bei den DC Comics so aufschlug.
Jetzt kommen hier Tweedledee und Tweedledum und der Mad Hatter.
Huhuhu.
Richtig. Aufregend.
Ich sehe schon, du steckst doch voll hier im DC Comics Lore drin, also so wie ich.
So tief auch nicht mehr, aber ich habe halt früher den ganzen Kram sehr gerne gelesen, deswegen kenne ich noch ein paar von den etwas obskureren Feinden. Okay, ja. Der Mad Hatter ist noch nicht mehr so obskur, aber egal.
Ja, oder Vincent Price als Mr. Egg oder wie der hieß, ja.
Ja, Egghead, genau.
Egghead.
Ja.
Ja. Du, ja, ich tue mich so schwer mit Attack All Monsters, weil ich finde, ehrlich gesagt, die Angriffspunkte, die er bietet, die sind eben so, das sind so leichte Ziele und auf die zu schießen wäre so simpel. Dann stelle ich mir selber die Aufgabe, ich mache es so selber ein bisschen schwerer und erkenne eben an, dass er durchaus unterhaltsam ist, dass eben der Kinderdarsteller ganz gute Arbeit macht, dass eben Manila auch wirklich putziges Wesen, Monsterchen, wie auch immer ist, dass die Ausschnitte gut gewählt sind. Aber wie gesagt, rein konzeptionell und diese zwei Dinge, also erstmal Clipshaw und das zweite auch bereits von dir erwähnte, wir befinden uns in einer Welt, in der plötzlich die keine Monster mehr stattfinden, sondern die alleine der kindlichen Fantasie entspringen. Das ist, ich glaube, Sakrileg würde zu weit gehen, aber es ist einfach, es ist der Reihe nicht würdig, einfach sowas zu machen. Sowas macht man nicht. Das ist unverschämt tatsächlich. Es ist auch gemein in Richtung des Fandoms. Ich glaube, würde heute sowas passieren, in unserem Jahr des Herrn 2026, die Leute in jedem Social Network und bei Reddit und sonst wo, die würden steil gehen. Es würde darüber diskutiert und debattiert und 80.000 Nerdblogs und Podcasts und YouTube-Channels würden explodieren, von wegen, was haben die da getan? Das macht man einfach nicht. Also ich kann mich fasse es jetzt persönlich nicht so an in dem Maße, aber es ist einfach schon eine Absage an alles, was bis dato war. Und ich erlaube der Godzilla-Reihe viele Freiheiten, aber zu sagen, ja, das ist alles nicht passiert, aber Kinder lieben eben Monster und deswegen leben die in deren Kopf, ist so, ja, der Bruch ist mir zu hart. Ich will nicht in einer Welt leben, in der berufstätige Eltern keine Zeit mehr haben für ihre Kinder. Und ich habe diese Interviews auch mit Ishiro Honda gelesen. Der Stoff lag ihm ja sehr am Herzen. Er sagte, ich glaube auch in einem Interview, das sei ja neben dem Ur-Godzilla sein liebster Godzilla-Film, weil es ihn auch so persönlich angefasst habe. Deswegen heißt auch der kindliche Protagonist so wie er, dieses Schlüsselkind. Und ich lese das alles und denke mir, ja, ich sehe, was du möchtest, was dir daran gefällt, wo halt auch diese Bindung ist zu dem Stoff, zu der Geschichte, die du hier erzählst. Aber das ist eben kein Godzilla-Film. Hättest du nicht einfach einen anderen Film außerhalb der offiziellen Godzilla-Reihe machen können?
Eine Frage, auf die ich keine Antwort kriege. Prinzipiell genommen, mit den Monster-Szenen an sich hat er ja wohl nicht so viel zu tun gehabt, er hat ja nur die menschlichen Szenen immer gedreht.
Ja.
Von daher vielleicht durchaus möglich, dass das halt so, das ist der Stoff, den daran gereizt hat und wie das Ganze halt irgendwie in das Godzilla-Franchise reingeklopft werden soll, war ihm relativ egal.
Wobei also, in dem Fall habe ich eben gelesen in dem Godzilla-Buch, das du mir empfohlen hattest, The First 70 Years, dass er wohl auch zum ersten Mal an den Action-Szenen direkt beteiligt war, weil die originalen Special-Effects-Künstler allen voran hier Eiji Tsuburaya heißt der Herr, nicht mal an der Produktion beteiligt waren. Der wird so aufgeführt in den Credits, aber auch das ist fast unverschämt, ehrlich gesagt. Also in so einer Clipshow am Ende zu sagen, hier, danke dem Meister für die tollen Special Effects, der natürlich zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts mehr mit der Filmproduktion zu tun hatte. Und Ishiro Honda hat gesagt, ja, das haben wir gemacht so quasi als Ehrerweisung. Aber
genau.
Dieser Film, das ist ja wirklich, also sprich mal von vergiftetem Lob. Also das ist
ja, All Monsters Attack, das Joker, der Joker von Lia Deux, der Showa-Ära von Godzilla.
Ja, vermutlich.
Ja, aber wir reden jetzt hier nur darüber, dass das Kind allein ist. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt noch Action, Action, Action für den Kleinen. Denn
ja, bitte.
50 Millionen Yen sind geklaut worden und damals war ein Yen noch ein Yen. Das ist also eine ganze Menge Kohle und deswegen kommen wir dann später irgendwann in so eine Art Home Alone Situation, wo halt die beiden Gangster ihn als Geisel nehmen und dann entkommt er ihnen, weil er halt die Lehren von Minila nimmt oder von Mios Minya, wie der hier genannt wird, weiß das Gleiche und besiegt die beiden.
Ja. Toll. Das ist eben kein Godzilla-Film. Ich, ich habe das Gefühl, ich werde hier so zu so einem schlechten Fan. Ich hasse das ja auch, wenn Leute so reden im Sinne von, oh, damit haben wir aber nicht gerechnet, weil wir haben eine konkrete Erwartungshaltung daran, wie so ein Film der Reihe aussehen soll und wir haben nicht genau das bekommen. Aber das ist eben so eine komplette Abkehr von allem, was wir bis dato gesehen haben, dass eben so das zentrale Action-Set-Piece, das Neue, ja, diese Kevin Allein Source-Variante ist mit Ichiro und so einem kindlichen Protagonisten.
Und natürlich Gabara.
Ja, und Gabara natürlich.
Bitte. Den dürfen wir nicht vergessen. Wir haben ja quasi den Main Selling Point dieses Films noch gar nicht so wirklich erwähnt.
Ja.
Weil Ichiro hat halt irgend so ein Schulprügelkind.
Ja.
Das heißt so, und in seiner Fantasie wird daraus auf der Monster-Halbinsel Gabara.
Ja.
Und Gabara sieht scheiße aus. Sorry. Gabara ist ein scheiß Monster. Ich habe echt keine Ahnung. Da ist echt irgendwie ein Schüler von, wie ist der Typ, hier von Eiji Tsubayare angekommen und hat so gemeint, irgendwie hier, ich habe ein neues Monster-Design. Dann haben echt Leute gesagt, boah, das ist ja toll. Das ist ja super. Na, den nehmen wir. Nein. Ja. Der sieht halt irgendwie aus wie eine mutierte Bulldogge mit Pusteln und einer richtigen Kackfrisur.
Stimmt, wenn du es jetzt sagst, ja. Stimmt, der hat so einen Sascha-Lobo-Haarschnitt. Also so wie Sascha-Lobo ihn früher hatte. Ja. So einen roten kleinen Irokesen oder pinkfarben.
Ja. Also, es gibt einen netten Cartoon-Kampf zwischen ihm und halt Minila, der ganz putzig ist, aber als Monster, und dann kommt, irgendwann kommt auch noch Godzilla mal freundlicherweise vorbei. Also, der macht sich auch relativ rar für diesen Film. Also, eigentlich ist das Ganze die große Nila und die Shiro-Show, oder?
Ja, das ist richtig. Und da merkt man eben auch, dass ich komme argumentativ da einfach nicht weiter, weil einerseits lamentiere ich, dass dieser Film zu wenig Godzilla-Film ist, weil es gibt keine Monster, die Städte zerstören und gegen die Raketen eingesetzt werden und so weiter und so fort, die von Außerirdischen kontrolliert werden. Was weiß ich, die Serie variiert ja auch ihre Inhalte immer wieder und ihre Stories. Das ist ja auch wunderbar so und hat dabei sehr, sehr große Freiheiten. Aber im Großen und Ganzen läuft dann am Ende des Tages doch alles meistens auf irgendwelche Monster-Action hinaus. Und in dem Fall eben, ja, ist es eher so eine persönliche Befindlichkeit, die ja ausverhandelt wird in einem nicht so besonders spektakulären Kampf mit einem echt etwas armselig aussehenden Monster. Und wenn das dann soweit ist und Minilla gegen Gabara kämpft, wünsche ich mir fast, dass dieser Film weniger noch Godzilla-Film wäre, als er eigentlich ist. Nämlich, dass wir wieder zurückgehen zum lustigen Erfinderonkel. Weil da fühlte ich mich wenigstens kurzzeitig so, wie, weil ich eben diese tschechischen Kinderserien erwähnte, wie damals bei Luzi, der Schrecken der Straße oder die Märchenbraut oder Pantau. So von wegen, ach guck mal, das ist der kuriose Onkel. Und jetzt werden Abenteuer erlebt. Und so ein bisschen fantastisch, aber eben auch kindgerecht und sehr, sehr nah an der Lebensrealität von echten achtjährigen Kindern und wie alt auch immer Ichiro heißt er, glaube ich, ist. Aber nee, wir müssen ja immer zurück auf die Monsterinsel. Und ich meine, erinnere mich da gerne dran, an was sehen wir da in Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn. Diese Szene, in der Godzilla seinem Sohn, also Minya oder Minilla, was beibringt. Hatten wir die nicht so schon mal 1:1 so?
Ja.
Ja, okay.
Aber ich glaube, hier ist ein bisschen anders.
Ich war mir
anders,
nicht mehr sicher, ist die neu oder ist es einfach
die nur... Müsste, dass er hin, ich glaube, die müsste tatsächlich neu sein. Das
ist eigentlich inhaltlich das Gleiche. Ne? Wie
genau. Godzilla ist halt ein ziemlich autoritärer Vater, sage ich mal. Und sagt seinem Sohn, nee, ich helfe dir nicht. Du verprügelst den Typen mal gerne selbst, ne? Ich meine, der Fairness habe, nachdem man Minilla das dann gemacht hat, kommt Godzilla an und haut Gabara doch mal auf die Fresse. Aber zuerst mal muss Minilla das alleine machen, weil er halt auch Ichiro lernen muss, dass man das genauso macht. Und dann am Ende haut er auch seinem Gabara auf die Fresse.
Ja.
Minilla hat gezeigt, Gewalt ist eine Lösung.
Ja.
So ist er halt, der Kleine.
Ich fühle eine ganz große Diskrepanz zwischen dem Unterhaltungswert, den ich jetzt beim Sehen empfunden habe, der relativ groß war, muss ich sagen. Also ich habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt und all den anderen Gefühlen, die sich bei mir so eingeschlichen haben, nachdem der Film zu Ende war. Nämlich, ich kann diesen Film eigentlich nicht gut finden dürfen, weil der ist in jeder Hinsicht zweit- oder drittklassig. Und er klaut ja bei sich selbst, was fast so schlimm ist wie bei anderen Klauen, aber auch nur fast. Es ist einfach, eigentlich ist nichts dran, was man objektiv betrachtet gut finden sollte. Außer, na gut, dass er 70 Minuten dauert, das ist ein Plus auf jeden Fall. Aber der ganze Rest, ja. Auch dieser Popsong zu Beginn, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Film mit Kopfhörern geguckt, ich habe sie abgesetzt. Also ich habe mir Ich fand es unerträglich, diese Opening Credits, die ja auch schon recyceln Szenen aus anderen Filmen. Da drohte mir schon, also da ahnte ich schon wirklich Schlimmstes, auch weil die Stills, also die Freeze Frames, die sie benutzen, noch nicht mal gut gewählt sind, sondern Godzilla da fast aus dem Bildkader rausfällt und dann dazu, ei, Godzilla. Und ich glaube, furchtbar.
Ja, man merkt den Film ein bisschen, dann viel Geld war nicht mehr da, oder? Das war schlimm. Oder man wollte nicht viel Geld ausgeben und trotzdem ein bisschen was einnehmen. Ich bin jetzt, was die ganze zeitliche Reihenfolge angeht, jetzt gerade nicht mehr ganz so fit, aber ich glaube, das Ganze könnte eine Reaktion auf die Gamera-Filme gewesen sein, die auch immer so ein Kind oder Kinder als Hauptfiguren hatten und halt zumindest da recht beliebt gewesen sind. Vielleicht dachte sich dann halt irgendwie bei der Tour auch irgendwie, ja Mensch, das Geld hätten wir auch gerne, aber wir wollen kein Geld ausgeben. Was machen wir denn da? Wir recyceln das Kostüm aus dem Vorfilm, dann, was weiß ich, hier fragt man den Praktikanten, ob er uns ein Monster designen kann, gut ist. Und dann filme halt irgendwie hinten im Hinterhof der Toho und dann noch ein paar Straßenzüge, die auch hier sind und dann war's das.
Ja. Das ganze Setting ist eben auch so wahnsinnig trist. Ich kann es dem Film jetzt nicht zum Vorwurf machen, weil ich glaube, das ist eben die Geschichte, die Shiro Honda bzw. sein Autor Shinichi Sekisawa hier erzählen möchten. Aber das macht es ja auch nicht besser. Ich habe jetzt, ungleich zu den meisten Folgen, die wir gemeinsam zur Godzilla-Reihe aufnehmen, jetzt eben auch mal mich versucht, ein bisschen einzulesen und nachzuvollziehen, warum sie das gemacht haben, was sie gemacht haben. Und hier Steve Reifel und der andere in ihrem Godzilla-Buch, man muss sagen, das Buch ist von Toho autorisiert, also ich glaube, die dürfen einfach nicht zu kritisch sein in dem Buch, aber versuchen eben auch so Argumente dafür zu finden, dass Godzilla Attack All Monsters doch besser ist als sein Ruf, aber die sind also für mich nicht nachvollziehbar, zum Beispiel, dass man sich tonal und inhaltlich mehr so an diese damals sehr en vogue Tokusatsu-Serie wie Ultraman oder so annähern wollte und eben mehr auf so ein kindliches Publikum schielte, ja klar, das ist offensichtlich, aber ansonsten gucke ich da drauf und ich glaube, die Name-Droppen, sogar Ultraman, gucke ich hier drauf und denke mir, das hat doch gar nichts damit zu tun. Also das ist dann, also wenn das wirklich deren Anliegen war, dann warum haben sie dann diesen Film gemacht? Mit lustigen Bankräubern? Ich weiß es. Also weg von den Monstern und mehr zu so maskierten Helden und Robotern und ja, weder noch sind in diesem Film zu finden.
Ja, es kommt erst in einem späteren Film.
Oh Gott.
Ich sage es gerne nochmal so zu Beginn, also der nächste Film wäre dann Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster, den wir eigentlich mal besprochen haben.
Ja, ich weiß nicht, ob wir den nochmal besprechen oder einfach die Folge recyceln dann. Genauso das Gleiche machen wie Attack on Monsters und einfach die nochmal veröffentlichen und nicht so.
Doch, wir machen das folgendermaßen. Wir sitzen hier und so ein paar Floskeln. Ja, weißt du noch damals? Ja, ich erinnere mich. Und dann wird eingeblendet. Irgendeine völlig aus dem Zusammenhang gerissene Audiosequenz und dann sagt, ja, das war toll. Da hast du recht. Ja, da hattest du auch recht. Ja, aber weißt du, was ich auch interessant fand? Wie du damals gesagt hast und dann wieder. Und ist ein bisschen zu viel Arbeit, weil der Gedanke
ist tatsächlich keine Putzi. Wie in diesem Film, das fiel mir eben auch auf. Es gibt eine Szene, in der eine neu gedrehte Szene, in der Manila in sein eigenes Archivmaterial rennt. Er sagt so, ich muss mal kurz los, was erledigen. Und dann rennt er los und dann Schnitt zu einer Szene aus dem vorherigen Film. Ich dachte, das ist aber jetzt auch schon wirklich, wirklich hinterfotzig, muss ich sagen. Also zu sagen hier, okay, wir zeigen euch zwar so ein bisschen Best-of und mit einem harten Schnitt, auch tatsächlich so vom Rest der Handlung getrennt, klar. Aber zu sagen, ich muss mal los, was erledigen. Und dann rennt er quasi in alten Film rein, damit wir nochmal, und das ist ja auch nicht lange her. Ich meine, der Film lief 69, das sind eben Szenen aus einem Film von 67. Gut, damals gab es kein VHS und die Leute, also wer hatte schon die Möglichkeit, sich zu Hause nochmal Filme anzugucken. Aber trotzdem, man erinnert sich doch daran.
Ja, dann, also danach kommen die beiden Filme, die interessant sind.
Okay.
Also, es tut mir ehrlich leid. Patrick, es tut mir wirklich leid, aber wir kommen jetzt ganz gut in eine Phase, wo die Filme vielleicht nicht so ganz mehr die Glorie, sie fangen sich danach wieder meines Erachtens zumindest, aber Teufelsmonster fand ich ja toll, aber den haben wir jetzt halt schon mal en detail groß bequatscht. Ich weiß nicht, ob es jetzt so Gewinn bringt, ist das normal zu machen, aber
ihr werdet es hören, ja.
Ja, aber da draußen. Danach wird es vielleicht etwas, da musst du ein bisschen an dem harten Brot dutschen, so ehrlich muss ich sein.
Ah, okay, alles klar. Ja, es ist ein Ist ein komischer Film. Ich würde sagen, ich würde den trotzdem vorbehaltlos empfehlen, im Sinne von, wer Godzilla-Komplettist ist, der oder die muss den gucken, weil so schlimm ist er auch nicht und er ist zumindest interessant. Ich frage mich, warum er existiert. Ich kann nicht in Eiichiro Hondas Seelchen reingucken. Es hat ihn offenbar angetrieben. Er war damals schon eben Mann mittleren, höheren Alters. Deswegen wundert mich so ein bisschen, dass ihn das Thema so anfasst mit den Schlüsselkindern, dass er eben auch, also nachdem auch alles schon bereits die Geschichte zu Ende erzählt ist, er nochmal so Szenen drin hat mit der Mutter, die dann sagt, ich gehe nicht mehr arbeiten, ich kümmere mich jetzt wieder mehr um dich, kleiner Ichiro. Oder dass hier der Onkel nochmal das ganze Konzept des imaginären Freundes oder imaginärer Freunde erklären darf. Das sind ja Szenen, die nehmen verhältnismäßig viel Raum ein in einem ohnehin sehr kurzen Film. Und die sind da. Also er hat ja offenbar was damit sagen wollen. Aber ja, ich meine, Kinder haben imaginäre Freunde, das ist normal. Ich erinnere mich an meinen eigenen Sohn, der bis 4, 5 Jahre von Menschen oder Wesen geredet hat, die ich nie zu sehen bekam. Und das war spannend. Aber es ist so, verdammt nochmal, es ist immer noch ein Godzilla-Film. Ich will nicht hören, dass sie imaginär sind. Ich will hören, dass sie nebenan hier gerade Tokio zerstört haben.
Ja, tut mir leid. Also, der Film ist ja wohl von vielen Leuten als der schlechteste Godzilla-Film überhaupt angesehen und ich kann durchaus nachvollziehen, warum das der Fall ist.
Ich muss sagen, beim zweiten Godzilla-Film, dieser Schnellschuss-Godzilla, der ja nicht mal ein Jahr nach dem ersten rauskam, mehr gelangweilt, kann ich mich erinnern zumindest. Ich weiß nicht, ob der schlechter ist, wahrscheinlich nicht, aber ich fand ihn langweiliger als diesen hier.
Ich sag's mal diplomatisch, die schenken sich bei mir beide nicht so sonderlich viel.
Okay. Also, ach, was ich dich fragen wollte, hast du die deutsche Fassung geguckt?
Ich hatte mal die deutsche Fassung, ich bin der Meinung, ich hatte sie mal, ich habe keine Ahnung, was mit der passiert ist, aber ich habe sie geguckt, ja.
Ich fand es ganz amüsant, dass sie offenbar, ich glaube, das ist exklusiv in der deutschsprachigen Fassung, so eine Spitze gegen die gegen Hippies eingebaut haben. Man hört dann aus dem Off so einen Nachrichtensprecher, bevor sich dann Ichiro dem Fernsehgerät zuwendet, und da kommt dann eben so Berichterstattung über diesen Banküberfall und die bösen Bankräuber. Hört man vorher eben aus dem Off eine Stimme, eine Reporterstimme sagen so, und hier sehen wir Hippies beim Rumgammeln. Diese Subjekte verunreinigen die Straßen aller Orten. Und nun zum aktuellen Bankraub.
Ich fand die Synchro eigentlich in meiner Erinnerung ganz gelungen. Also nee,
die ist auch gelungen, aber diese Spitze, diese sehr konservative Spitze gegen Hippies fand ich dann doch bemerkenswert.
Ja, aber passt doch irgendwie, wäre der Film tatsächlich Ende der 60er halt synchronisiert worden, hätte das vielleicht durchaus reingepasst sogar. Ich glaube, die haben sich ja, da waren echt Leute daran, die das so je zu schätzen wussten.
Ja. Ich muss jetzt wirklich angeschickt nachdenken, damit mir noch irgendwas einfällt, aber das ist, ich kann dem nichts hinzufügen. Ich finde, ehrlich gesagt, ich fand ihn gut. Also ich tatsächlich rein unterhaltungswert technisch gut. Ich tue jetzt einfach so, als hätte es den nie gegeben. Okay. Das kann man ja auch, weil er so dermaßen konzeptionell, inhaltlich tonal aus der bisherigen Reihe rausfällt, dass man das, glaube ich, ganz gut kann. Und ich bin jetzt einfach gespannt, was da noch kommt.
Ja. Und das kann es natürlich auch sein. Beim nächsten Mal halt, wie ich schon mal erwähnt habe, absoluter Honig sein. Wird aus deinem Fernsehgerät hinausfließen.
Ja, der war toll. Danke an alle Menschen, die uns unterstützen bei patreon.com/bahnhofskino, denn so können wir unabhängig und werbefrei bleiben. Und jetzt sag mal bitte, André, wo man dich noch hören kann, wenn man sagt, ja, so eine gute Stunde Godzilla ist jetzt nett, so alle paar Monate mal, aber Klammer auf, André ist ja auch in anderen Filmgesprächen im Bahnhofskino zu Gast, Klammer zu. Aber wenn du nicht im Bahnhofskino zu Gast bist,
das ist momentan eine sehr gute Frage. Ich muss zugeben, der Glotzcast wird gerade so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das lag ein bisschen daran, dass dem Frank wohl irgendwo der Feed abgeraucht ist und er erstmal vor der Gefahr stand, dass halt wir quasi von Neuem anfangen müssten. Aber anscheinend hat er das jetzt schon wieder hinbekommen. Aber Stand jetzt momentan ist das Ganze so ein bisschen eingeschlafen. Mal gucken. Oh, ich fühle mich hier größtenteils ruhig und vielleicht passiert ja auch nichts mehr, aber pst.
Okay. Da kann nur die einzige Konsequenz sein, du bist hier häufiger zu Gast und du bist natürlich immer herzlich eingeladen. Also
Danke.
Wir hören uns bald wieder. Vielen Dank an alle Menschen, Godzilla-Herz da draußen, die uns zuhören. Danke an dich, André. Bye, bye.
Ja, gerne doch. Tschüss.